Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Geld und Leben, den wir heute beim Frauentag der Oberösterreichischen Nachrichten live aufzeichnen. Daher, meine sehr verehrten Damen, herzlich willkommen, dass Sie bei diesem Podcast dabei sind. Freut mich ganz besonders. Und ich darf meinen Gast begrüßen. Es ist Janine Kohl-Bederke. Sie ist Marktbereichsleiterin bei der Sparkasse Oberösterreich. Sie ist zuständig für den Großraum Linz und hat eine Menge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter sich und weiß, wie Frauen anlegen. Um dieses Geld, um diese Frage geht es nämlich heute. Wie gehen Frauen mit Geld um? Frau Kohl-Bederke, gibt es einen Unterschied beim Geldanlegen von Frauen und Männern?
So das typische Klischee würde ich nicht unterschreiben, dass es das gibt. Aber tatsächlich ist es so, dass Frauen weniger Geld oft zur Veranlagung haben oder zur Vorsorge haben und Männer mehr zur Verfügung haben und damit natürlich unterschiedliche Varianten auch mal öfter wählen können. Was ich den Frauen zuschreiben würde in meinen Gesprächen, die ich als Erfahrung gesammelt habe, ist dieses Thema wirklich: Sie planen zielgerichteter, sie haben eine konkrete Vorstellung, was in Geldanlagen oder was auch rauskommen soll und für welche Ziele es zur Verfügung stehen soll. Das sind die Frauen viel klarer.
Also auch geschickter?
Geschickter, also ich glaube, Geschicht oder Entscheidungsfreudigkeit hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern wirklich auch mit der Bildung und in dem Fall die Finanzbildung. Je engagierter sich Männlein oder Weiblein natürlich für dieses Thema interessiert, umso besser kann es fundierte Entscheidungen treffen.
Jetzt gibt es auch das Klischee, dass Frauen eher risikoavers sind und Männer risikofreudiger. Stimmt das in der Praxis?
Hier muss ich ein klares Jein sagen, weil es tatsächlich so ist, es liegt wirklich daran, wie sehr ich mich damit beschäftige. Und je mehr Wissen ich für mich selber aufgebaut habe und je konkreter ich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte und welches Risiko ich auch bereit bin einzugehen, umso besser kann ich dann dieses Risiko auch planen tatsächlich. Und hier spielt immer Zeit eine große Rolle. Das heißt, auf längerfristig kann ich ein Risiko in Kauf nehmen, weil ich viel mehr Zeit habe, das auch planen zu können. Und je kürzer und ich ein Investment zum Beispiel tätige und das wirklich zu 100% verfügbar, muss ich natürlich das Risiko runtergeben. Aber das ist sehr individuell und deswegen sage ich auch immer hier gibt es keine Grundformel, die auf jeden passen wird, sondern es ist die Lebensphase und einfach auch der eigene Antrieb, für was es stehen soll.
Jetzt gibt es zum Thema Anlageverhalten von Frauen und Männern doch einige Untersuchungen, einige Umfragen. Ich habe mir eine herausgesucht von Mastercard und da kommt heraus, dass 41% der deutschen Frauen sagen, dass sie sich bei Finanzanlage nicht auskennen. Und eine ähnliche Umfrage gibt es auch von Unica Österreich. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Frauen ehrlicher sind, weil Männer sagen schnell einmal, sie kennen sich wo aus. Aber Frauen, wenn 4 von 10 Frauen sagen, sie kennen sich bei Finanzanlage nicht aus, haben wir einen Nachholbedarf. Was kann man daran ändern?
Also Nachholbedarf haben wir auf jeden Fall. Losgelöst auch hier vom Geschlecht, sondern es geht schon in den Jugendarbeiten los, dass wir auch hier Nachholbedarf haben, hier mehr auf dieses Thema Finanzbildung zu schauen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass man 4 von 10 Frauen wirklich sagen, sie finden sich hier nicht gut aufgestellt. Wir haben auch eine Studie bei uns gemacht, da sind es 13% der Frauen, die sagen, wir fühlen uns sehr gut aufgestellt. 41% sagen eher weniger. Und das muss man aber wirklich auch konkret hinterfragen. Weil aus den Gesprächen raus kann ich schon bestätigen, dass die Frauen gut aufgestellt sind teilweise, auch was das Thema Finanzbildung oder Finanzwissen betrifft. Aber sie meinen immer auch mit Fachbegriffe, wenn man die nicht drauf hat und nicht mit einem konkreten Vorschlag schon kommt, dann kennt man sich zu wenig aus. Und wenn man die Lösungen, so ist es auch bei uns, die Lösungen sind ja wir dann für zuständig, die zu präsentieren. Und ich muss bloß wissen, wohin möchte ich gehen, was würde zu mir passen in der Lebensphase und dann kommt man auch dorthin.
Jetzt gibt es in den Untersuchungen einen zweiten Aspekt, wo herauskommt, dass Frauen meistens das Haushaltsbudget, das klassische, überhaben, damit recht gut umgehen können. Aber wenn es um große Entscheidungen geht, meistens dann doch der Mann entscheidet.
Ja, das ist tatsächlich noch ein etwas veraltetes Rollenbild und ich habe das heute vorher auf der Podiumsdiskussion auch schon mitgeteilt, dass die Frauen oft das ganze Haushaltsbudget der kompletten Familie innehaben. Die wissen genau, was Ausgaben sind, die wissen genau, was jetzt zum Beispiel an Kosten auf sie zukommen, auch die nächsten 12 Monate, die nächsten Jahre, weil die Kinder studieren. Und tatsächlich, wenn es aber dann um die Veranlagung geht, ist dann wieder bei uns der Mann, der dann die Veranlagung tätigt. Ja, und das fundierte Wissen aber, deswegen sage ich auch immer, am besten zu zweit kommen, weil das Familienunternehmen führt meistens in dem Bereich Budget die Frau und dann soll sie auch bei den Anlagen auch teilhaben.
Es gibt einen Zeitpunkt im Leben, wo man eine gewisse Ernüchterung erlebt. Das ist, wenn man die Pension antritt, wenn man dann sieht, wie hoch die tatsächliche Alterspension wirklich ist. Und das ist gerade bei Frauen oft ein sehr ernüchternder Prozess, weil dann zutage tritt, wenn man lange Teilzeit gearbeitet hat, wenn man doch einige Zeit zu Hause war, dann ist die Alterspension doch sehr niedrig. Ist die Frage, wie kann man das ändern, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat? Was raten Sie Ihren Kundinnen da?
Also prinzipiell mal damit zu starten, sich überhaupt Gedanken zu machen, was heißt es für mich? Habe ich eine Pensionslücke? Wahrscheinlich sehr hoch, ja, dass es so ist. Eine Einkommenslücke da schon auch im erwerbstätigen Zeitalter, also wenn man jetzt im erwerbstätigen Umfeld ist, auch da schon zu schauen, ob es da Differenzen gibt zu dem, wo ich hin möchte. Und bei der Pensionslücke sich damit zu beschäftigen, was habe ich wirklich in meinem Pensionskonto schon drinnen? Was kann ich heute auch schon nutzen, um vorzusorgen? Kann ich die Zeit, die mir einfach bis zur Pension bleibt, aktiv nutzen? Und im besten Fall, und das ist mein Standardspruch, spätestens jetzt, wenn ich das Thema schon ein paar Mal gehört habe, nicht zur Kenntnis zu nehmen, sondern aktiv zu werden. Und das geht auch schon mit kleinen Beträgen.
Aber wenn ich zum Beispiel Teilzeit arbeite, Kinder zu versorgen habe, das ganze Familienbudget noch nicht so hoch ist, tut man sich natürlich etwas schwerer mit der Vorsorge, oder?
Ja, weil eben weniger Geld heißt, ich kann auch auf der anderen Seite weniger sparen. Aber hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte nur dieses Thema Pensionssplitting auch ansprechen. Gerade wenn ich eben in der Kinderbetreuung bin, bis zum 7. Lebensjahr des Kindes, kann ich einen Teil oder kann der Mann einen Teil seiner Einzahlung für die Pensionskasse auf die Frau überschreiben. Auch hier wirklich aktiv auch in den Familien zu sprechen, dass ich sage, ich mache die Care-Arbeit, ich kümmere mich um den Kinder und den Haushalt, was eine sehr schöne Arbeit auch ist. Aber man muss wirklich da auf Augenhöhe miteinander reden in der Partnerschaft, dass man sagt, gerade wenn der Mann Vollzeit dadurch arbeiten gehen kann, dass hier drauf geschaut wird, diese Zeit zu überbrücken, bevor man vielleicht wieder in die volle Erwerbstätigkeit geht.
Ist klar. Aber Sie haben ja auch schon angesprochen, dass man möglichst früh sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil Zeit ja ein ganz wichtiger Faktor bei der Geldvermehrung ist. Stichwort Zinseszinsen. Können Sie ein paar Tipps geben, wie man es angehen sollte, wenn man noch jünger ist? Wie gehe ich denn vor? Und auch wenn ich am Anfang noch nicht so viel Geld habe, ab welchem Betrag zahlt es sich aus, an private Altersvorsorge zu denken?
Im ersten Moment ist es wirklich so, dass man sich auseinandersetzt mit den monatlichen Fixkosten auch. Das heißt, was habe ich für Einnahmen, was habe ich wirklich für fixe Ausgaben, um dann zu sehen, was bleibt von dem Budget eigentlich übrig für dann eben Freizeit, Leben und so weiter, Absicherung. Und dann wirklich sich selber die Frage zu stellen, was ist es mir jetzt wert, jetzt schon was einzuzahlen? Ich sage, es sind kleine Beträge, es geht ab 20 Euro los. Ich kann auch schon unterschiedliche Sparformen auch mit 10 Euro schon beginnen, um mir ein erstes kleines Polster aufzubauen. Wir haben ja auch immer so diese Formel kurz-, mittel-, langfristig mit kleinen Beträgen ein kleineres Polster für die Kurzfristigkeit schon aufzubauen, dass ich eben auch hier nicht in die Bedrängnis komme, vielleicht einen Kredit gleich aufzunehmen für kleinere Kleinigkeiten, um dann weiter zu sparen und somit vermehrt sich das eigentlich. Also ja, aktiv auch in der Familie drüber zu sprechen. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt im heutigen Verlauf des Tages. Aber das ist Thema, dass man sagt, es ist wichtig und es muss es mir wert sein, dass ich ja einen kleinen Betrag jetzt auch schon in jungen Jahren in die Hand nehme, um zu sagen, ich muss nach hinten raus vielleicht nicht so viel mehr oder einen großen Betrag dann sparen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich natürlich, wenn ich dann auch in den Gehaltsklassen oder in meinem Berufsleben nach vorne komme, auch diese Beträge natürlich entsprechend anzupassen. Ja, wir haben ja auch immer Inflationsausgleich, alles, was wir da auch haben. Wir schauen auf unser Gehalt drauf. Was wir aber oft vergessen, ist, dass man dann die Beiträge, die für unsere Absicherung für später ist, auch entsprechend anpassen, weil der Lebensstandard sich ja auch verändert.
Das klassische Sparbuch ist ja nicht gerade das, was man für die Pensionsvorsorge unbedingt anstreben sollte, weil, Sie haben es angesprochen, die Inflation meistens die Zinsen gleich wieder wegfrisst. Welche Produkte oder welchen Produktmix würden Sie empfehlen, wenn man die Pensionsvorsorge startet in jungen Jahren?
Auch hier, kurz-, mittel-, langfristig, das Sparkonto ist wirklich für die kurzfristigen Ausgaben, die vielleicht anstehen können. Mittelfristig eben ist so eine Richtung in die verschiedenen Anlageformen, wo man schon gehen kann, ein Investmentplan, ein Vorsparer, wo ich monatlich besparen kann. Und langfristig dann wirklich auch in die Pensionsvorsorge, Versicherung zu gehen. Auch hier gibt es nicht die perfekte Lösung, sondern das muss man sich individuell anschauen auf den jeweiligen auch Einkommensverhältnisse, Lebensphasen, wo man sich auch betrifft und da einfach auch die Beratung bei uns zu suchen, beziehungsweise mit seinem Bankmitarbeiter oder Berater zu sprechen, um für sich die perfekte Lösung zu finden. Aber ich glaube, der Mix aus allen drei, und das geht wirklich auch mit kleineren Beträgen und mit monatlich, wo man nicht große Summen schon zur Verfügung haben muss, ist es auf jeden Fall möglich.
Aber eher breit gestreut und Investmentfonds, ETFs und so weiter sind ein Thema.
Die ganze Palette, was zu einem persönlich wirklich passt. Es gibt viele, die sich sehr gut auskennen damit, die auch bestimmte Veranlagungsformen schon für eben vom Vater, von den Eltern oder wie auch immer her kennen und auch sich da gut auskennen, das wirklich in dem individuellen Gespräch mit reinzunehmen, dass es der perfekte Mix eigentlich ist, von den Laufzeiten her, von den Risiken natürlich und vor allen Dingen zum passenden Lebensphase oder Ziele, die sich auch der Kunde dann oder die Kunden hat.
Jetzt gibt es eine unendliche Zahl an ETFs, an Investmentfonds und so weiter. Die Sparkasse Oberösterreich hat möglicherweise im Bereich der erste Gruppe eigene Produkte. Inwieweit kann man sich als Kundin darauf verlassen, dass ich bei Ihnen in der Bank die richtige Beratung bekomme?
Wenn ich dann rausgehe und verstanden habe, was ich getan habe. Das wäre jetzt im Kurzen gesagt. Also so lange nachfragen, bis ich wirklich rausgehe und sage, ich habe verstanden, was ich tue. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht auch. Ja. Das ist keine Raketenwissenschaft, sage ich. Es klingt manchmal extrem ja fachspezifisch, aber bitte, solange ich noch nicht verstanden habe, wie es genau funktioniert und was es ist und ob ich rausgehen kann und kann sagen, das ist für mich das Perfekte, so lange bitte sitzen bleiben und dann die perfekte Lösung einzufinden. Und vor allen Dingen selbst von sich aus erzählen, was die Ziele sind und was einem wichtig ist. Ja, wir löchern normalerweise unsere Kunden eh ganz viel, was die Ziele und die Anliegen und die Risiken und so weiter betrifft, aber auch von sich aus Themen anzuschneiden, die einem wichtig sind.
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Kosten, die man vermeidet? Also ich spreche jetzt an, wenn man sich zum Beispiel ein Eigenheim schafft, das dann vielleicht, bevor man in Pension geht, abbezahlt ist. Wie würden Sie das bewerten?
Das müssen Sie mir jetzt mal ganz kurz nochmal...
Naja, es gibt die eine Möglichkeit, ist, ich spare etwas an, zum Beispiel in einen Investmentfonds. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, ich habe das Haus abbezahlt und habe dann in der Pension diese Kosten nicht mehr.
Die Immobilie ist natürlich auch eins der schönsten und emotionalsten Vorsorgen, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, wenn ich es geschafft habe, vor der Pension meine Immobilie abgezahlt zu haben, weil ein großer Teil der monatlichen Kosten sind eigentlich die Wohnkosten oftmals. Und das ist natürlich eine große Säule der Vorsorge. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Vor allen Dingen ist es ein Wert, den ich erhalten habe, den ich auch weitergeben kann. Und das ist eine ganz große Säule von einer Basis, die ich mir am besten hier in jungen Jahren oder auch in den älteren Jahren überlegen muss, zahle ich es in meine eigene Tasche, in meine eigene Immobilie oder halt eher in eine Miete.
Das Schwierige ist, heutzutage sind Immobilien so teuer, dass man ohne großes Eigenkapital sich natürlich etwas schwerer tut, das zu schaffen, oder?
Also wir sind gut dran und es wäre ja nicht richtig zu sagen, also wir haben trotzdem viele, viele Beratungsgespräche dazu. Wir haben auch immer wieder schöne Abschlüsse dabei in der Richtung, dass man jungen Menschen auch Immobilie ermöglichen kann. Ja, regulatorisch wird es uns vielleicht etwas wieder leichter gemacht in Zukunft, aber dennoch ist es so, dass der Markt ja nicht gestorben ist. Wir hoffen einfach, dass man frühzeitig darüber spricht, vor allen Dingen über das Ziel, möchte ich mir Immobilie leisten? Was kann ich heute schon dafür tun, dass der Wunsch irgendwann auch in Erfüllung geht?
Mhm. Ich habe zuvor mit einigen Kolleginnen gesprochen, was sich interessieren würde. Die Antwort war, ich hätte gerne einen Tipp, wie ich möglichst wenig Einsatz, möglichst viel Geld auf lange Frist und möglichst sicher bekomme. Was würden Sie denen raten?
Und täglich fällig wahrscheinlich, ja, noch.
Das lassen wir jetzt mal weg.
Ich weiß nicht, aber ich sage mal, das ist wie das Kinderüberraschungsei, ja, drei Dinge auf einmal. Irgendeinen Kompromiss muss man machen. Ja, es gibt nicht die Anlage, wo ich sage, hohe Rendite, kein Risiko und auf kurze Laufzeit nur. Das gibt es nicht. Aber das ist einfach die Entscheidung von den Kundinnen und Kunden, was ist mir besonders wichtig? Und dann kann man natürlich die Parameter entsprechend auch ausgleichen, dass ich sage, okay, wir kommen dem Ziel oder dem Wunsch relativ nahe, aber irgendein Parameter wird einfach in diesem magischen Dreieck, so wie wir das nennen, ein bisschen nach hinten kommen.
Was ist denn realistisch an Verzinsung für die Pensionsvorsorge? Sind das 3%, 5% pro Jahr? Was würden Sie da darauf antworten? Was schwierige Frage, aber trotzdem stelle ich
sie. So schwierig ist nicht, weil ich kann mich auch nicht wirklich hundertprozentig festlegen, weil auch hier, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, in eine Pensionsvorsorge zu investieren. Auch hier liegt es wieder darum, was bin ich bereit, an Risiko auch zu gehen, wie viel Zeit habe ich? Und da sind die Renditen natürlich auch unterschiedlich. Habe ich vielleicht einen höheren Aktienanteil drinnen oder einen eher Anleihenanteil? Und damit ist es ein Mix aus dem Ganzen. Also ich sage jetzt immer, was immer geknackt werden muss, ja, um eine langfristige Anlage zu haben, ist die Inflation auf jeden Fall, dass wir die schon mal mit weg haben und dass wir die schon mal als Rendite drinnen stehen haben.
Mhm. Ich komme noch auf einen Punkt zu sprechen, der aus unserer Berichterstattung uns auch immer wieder unterkommt. Das sind Haftungen und Bürgschaften. Es gibt nicht selten den Fall, dass Frauen für die Schulden ihres Lebenspartners, ihres Mannes mithaften, noch unter dem Motto, da unterschreibst halt mit. Und dann, wenn die Beziehung in die Brüche geht, stehen sie meistens vor einem Schuldenberg. Was würden Sie Frauen raten, wie sie mit Haftungen und Bürgschaften generell umgehen sollten?
Tatsächlich mit unterschreiben, aber wenn ich heute eine Bürgschaft, eine Haftung für einen Wohnkredit mit unterschreibe, dann stehe ich bitte als Frau auch im Grundbuch drinnen. Ja, es kann nicht sein, dass ich für Dinge hafte, wo ich auch, sag jetzt mal salopp, keinen Nutzen habe. Und deswegen muss es immer ausgeglichen sein. Und einfach was zu unterschreiben, ebenso unterschreibt das mal, das ist nicht schön, das ist auch nicht fair und deswegen immer kritisch zu hinterfragen. Ist ein Gegenwert dahinter? Ja, dann ist es so, wenn man in einem gemeinsamen Haus ist, soll auch die Frau mit dem Kredit vielleicht, weil eben auch Teilzeit und so weiter, Teilzeitlohn mit dabei ist. Und sie hat ja auch einen Nutzen, aber dann bitte auch auf der anderen Seite auch im Grundbuch eingetragen zu sein. Ja? Und vor allen Dingen dieses Thema wirklich zu hinterfragen, für was ist es? Ja? Und nicht blind zu vertrauen. Machen wir auch eine Arbeit dabei, wenn es um dieses Thema auch zum Beispiel geht, dass wir sagen, ja, wir schauen drauf einfach, dass man nicht sagt, einfach irgendwas zu unterschreiben.
Ist beim Grundbuch leichter, bei der Firma wird es schwieriger, weil die Absicherung natürlich nicht so gegeben ist.
Genau, aber da muss ich mir halt auch sagen oder auch kritisch hinterfragen, da sind wir jetzt außen vor. Tatsächlich bei einer Firma, bin ich bei der Firma beteiligt oder wie schaut es auch als Frau dabei aus? Was ist mein Anteil daran? Wie ist es mit der Bürgschaft oder mit der Haftung? Warum soll ich das tun? Und diese Frage darf man legitim jederzeit stellen und dann sieht man ja, was der Partner darauf antwortet auch.
Ist klar. Die Studie von Mastercard, die ich anfangs zitiert habe, die hat gezeigt, dass Frauen zu wenig noch als Role Models und Finanzvorbild für ihre Kinder gelten. Wie kann man das verändern?
Also ich spätestens heute, auch mit dem heutigen Tag, hoffe ich, dass wir viele Role Models neue haben und viele Vorbilder haben in der Richtung, dieses Thema aktiv anzusprechen. Ja, wenn ich heute, ich habe selber eine Tochter mit über 20 jetzt und da war es schon so, dass ich immer gesagt habe, es ist wichtig, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu begegnen. Und das kann ich dann, wenn ich unabhängig bin, vor allen Dingen finanziell unabhängig bin, weil ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube schon, wenn man das auch im Elternhaus vorgelebt bekommt, ja, wie der Papa mit der Mama umgeht und wie da die Konten oder die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, dann nehmen sich das die Kinder ja auch als Beispiel mit. Da fängt es aber eigentlich schon an, hier Vorbilder zu schaffen und dann natürlich zu bekräftigen auf Veranstaltungen wie diesen oder auch in einem Netzwerk, wo man sich selber gegenseitig unterstützt. Und ja, wenn es die Freundin heute ist, wo ich mitbekomme, das ist vielleicht anders, trotzdem mal das ernsthafte Gespräch zu tun. Da geht es nicht um die Lohneinnahmen, die ich jetzt wissen will, sondern wo man sagt, du, mir ist aufgefallen, wie macht's denn ihr das? Ja? Und ja, da ist immer noch mal ein bisschen eine Gegenwehr da, aber dieses Thema darauf hinzuweisen, dass man sagt, du, ich mache das bei uns so oder ich gebe Ideen und Tipps einfach weiter, das kann man schon machen. Das muss eine gute Freundschaft aushalten und ich glaube, ich wäre sehr traurig oder wäre sogar eher enttäuscht, wenn in meinem engeren Umfeld jemandem was auffällt und mich nicht darauf anspricht.
Das nehme ich als Schlusswort, Frau Kolbert-Jerke. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, meine sehr verehrten Damen, mein Herr bei den oberösterreichischen Nachrichten. Ich freue mich, dass Sie heute dabei gewesen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.